Liebes Nuvisa-Publikum, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung bei uns in der Nuvisa-Familie. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und heute ist wieder so ein Tag, wo ich mich freue, wirklich, dass ich hier dabei sein kann, weil ich treffe so viele interessante Menschen, es kommen so viele neue Informationen auf mich zu, mit denen ich dann auch erstmal arbeiten muss. Und heute habe ich wieder so ein Thema an der Hand, das mich also wirklich auch beflügelt hat, jetzt schon im Vorgespräch und in der Vorbereitung. Es geht um Mindwalking, um Reisen in den Geist und vor allem geht es darum, wie wir unbelastet in die Zukunft schauen können. Und da freue ich mich ganz besonders auf den Rolf Ulrich Kramer, der uns da viel mehr davon erzählen wird.
Vielen Dank.
Hallo Ulrich, Ulrich ist dein Name, so nenne ich dich und wir lernen uns heute zum ersten Mal kennen. Wir haben schon Kontakt gehabt miteinander, wir haben uns ganz intensiv ausgetauscht und ich bin ultra neugierig auf dein Thema, weil das, was ich bisher von dir erfahren habe und was ich von dir gehört und gelesen habe, das hat mich wirklich sehr, sehr neugierig gemacht, vor allem wie wir dann, naja, wie wir unbelastet in die Zukunft laufen können eben, ja. Und jetzt möchte ich dich kurz vorstellen, du bist Diplompsychologe und Autor und du bist schon seit vielen Jahren unterwegs und hast diese Methode, Therapie oder wie man es auch immer nennen möchte, im Laufe der Zeit immer mehr verfeinert. Kannst du uns vielleicht mal mit an den Anfang deiner Reise nehmen, wie das alles gestartet ist und wie du diese Methode dann so in die Welt gebracht hast?
Gerne. Ich habe Psychologie studiert zu einem Zeitpunkt, als die Konditionierungslehre sehr im Vordergrund stand. Das bedeutet, man hat Reizreaktionsmodelle untersucht. Klassisches Beispiel, man hat einen Irrgarten, die Ratte rennt durch den Irrgarten zum Käse hin, kriegt Elektroschocks auf dem Weg, wird auf diese Weise frustriert. Dann schaut man, wie viel Elektroschocks sie ab kann, bevor sie überhaupt keine Lust mehr hat und so weiter und so weiter. Also dieses ganze Lohn-Strafe-Kombinationsding wurde ausgereizt bis zum Ende und daraus schloss man dann auf den Menschen und diese Lehre, also Pavlov-Watson-Konditionierungslehre, war damals in den 70ern total im Schwange und ich fand es gar nicht gut. Ich hatte eine Vorstellung von Psyche, Geist und Seele, von Entwicklung, was genährt wurde durch meine Kenntnis der zu der Zeit noch sehr neuen asiatischen Lehren, also bitte 70er Jahre, da kam das so langsam rüber, ja. Die Beatles, Sergeant Pepper, All You Need Is Love, LSD, Maharishi, also das war eine Zeit des Aufbrechens. Man redet ja von den 68ern immer als die Generation des Aufbruchs, aber da gab es nicht nur die Kommunisten, da gab es auch die Hippies. Ja. Und die Hippies haben diesen Aufbruch anders betrieben als die rote Bücher schwingenden Kommunistenstudenten. Und ich gehöre mehr zur Hippie-Abteilung. Und habe mich also diesem östlichen Gedankengut geöffnet und da ist ja die Idee der unendlichen Entwicklung gegeben. Das kennen wir im Westen überhaupt nicht. Nämlich, dass man aus dem, was man ist, das macht, was man optimal sein könnte und damit das verwirklicht im Sinne eines Kreislaufs, wo man ursprünglich mal herkam. Also praktisch der Weg zurück zu Gott. Und dieses Aufstreben in die geistig-seelische Unendlichkeit ist ja Ziel und Motor dieser ganzen Meditationsbewegung aus Hinduismus und Buddhismus. Und da geht es nicht nur darum, jemanden fit zu machen, ihn aus der Negativzone in den Alltag zu heben, damit er wieder kriegsverwendungsfähig ist oder büroverwendungsfähig ist, sondern ihm zu helfen, eben, nennen wir es mal, sein göttliches Selbst zu verwirklichen. Und dieser Aspekt von sozusagen unendlicher Persönlichkeitsentwicklung oder Entwicklung in die Unbegrenztheit hinein, das fand ich faszinierend. Aber das bot man nicht auf der Uni.
Okay.
Also habe ich mich selbstständig gemacht, habe die zu dieser Zeit oder zu jener Zeit sehr zahlreichen Seminare jedwelcher Art besucht, Praktiken erlernt, ausprobiert, wobei mir, das muss ich jetzt mal lobend sagen, die westliche Wissenschaftstheorie, die Wissenschaftsmethodik, diese sehr strikte Denkweise von größtem Nutzen war, weil sonst verrennt man sich in den eigenen Aberglauben hinein. Also diese westliche Denkmethodik hielt mich auf den Schienen, sodass ich ungehindert experimentieren konnte. Ich habe in der Zeit nur Jobs gehabt. Ich habe nicht als Psychologe gearbeitet, weil ich das nicht vertreten konnte, bis ich meine eigene Methode so weit zusammengeschustert hatte, dass ich was hatte, das ich vertreten konnte. Und erst dann, das war 1985, also 10 Jahre nach dem Studium, habe ich angefangen, als Psychologe Geld zu verdienen. Aber dann, entschuldige, letzter Satz, aber dann war es auch keine Therapie, sondern es war von Anfang an ein Entwicklungstraining, also eine Hilfe zur Selbsthilfe, was ein Unterschied ist zur Therapie. Therapie ist, du kommst und sagst zu mir, mach's mir weg. Mal ganz, also bei Ärzten ist es so. Kein Arzt würde verlangen, dass sein Klient es besser kann als er. Ja. Mhm. Der Klient sagt zum Arzt, mach's mir weg. Und in ähnlicher Form sagt der psychotherapeutische Klient zu seinem Psychotherapeuten, mach's mir weg. Und ich sage, ich helfe dir, es selbst wegzumachen.
Okay.
Und insofern ist Mindwalking eben ein Training.
Es ist so eine Art Werkzeug zur Persönlichkeitsentwicklung?
Richtig.
Dass man also einen Werkzeugkasten in die Hand bekommt, um seinen eigenen Weg besser zu gehen oder sein eigenes Gedankengebäude besser zu bauen. Ich versuche gerade ein Wort zu finden
dafür. Ja, das mit dem eigenen Weg war gut und das mit dem jemanden dabei assistieren war auch gut. Eigentlich ist das Ziel der ganzen Arbeit, Menschen zu der Erkenntnis zu verhelfen, warum sie oder woher sie kommen und wohin sie wollen, wozu sie eigentlich unterwegs sind.
Also die ganz großen Fragen.
Die ganz großen Fragen, ja, genau. Ja, ja. Der Klient, also wir nennen nicht Klienten, wir nennen ihn ganz einfach Kunden oder der Sitzungspartner, wenn er in der Sitzung ist, oder der Coachingpartner, der Kursteilnehmer. Also sagen wir mal, der Kunde kommt, weil er ein Anliegen hat. Sein Anliegen ist, er hat Angst vor weißen Mäusen. Also eine ganz konkrete Sache. Er mag keinen Spinat. Er findet keine Freunde.
Aufzüge sind schrecklich.
Aufzüge sind schrecklich. Yeah. Immer wird er gemobbt und so weiter. Es sind also ganz, ganz klare Aufhänger und wir arbeiten von vornherein lösungsorientiert. Wieso mag der keine Aufzüge? Nenn mir ein Beispiel, als du einen Aufzug nicht mochtest. Ja, so und so und so und so und so. Gut. Vielen Dank. Nenn mir ein anderes Beispiel, als dein Aufzug nicht mochtest und so. Dann kriegt man so langsam raus, was den da drin so gruselt. Und dann sagt er irgendwann mal, ja, da fühle ich mich wie lebendig begraben. Und das gibt eine starke emotionale Reaktion. Und das kann man dann auch an diesem Gerät, was wir haben, wir benutzen ja ein Hautwiderstandsmesser, da kann man auch sehen, wie das dann entlädt. Also wenn einer was sagt, was von Herzen kommt, das ist eine Leiche, da gibt es eine Entladung am Gerät und dann sagt man, aha, kommst du vor wie lebendig begraben im Aufzug. Fällt dir dazu was ein? Also wenn die Aufzüge jetzt einigermaßen erledigt sind, dann nichts mehr kommt, dann sagt man, vorhin sagtest du lebendig begraben, hast du dazu ein Bild? Und dann geht's los. Dann sagt er, ja, ich weiß nicht, mir wird auf einmal ganz kalt. Okay, was spürst du, empfindest du, siehst du? Ja, ich weiß nicht. Ich denke, es ist dunkel, ich sehe nichts. Okay, das Gefühl von Temperatur, von Umgebung. Ja, irgendwie ist es feucht. Und irgendwann sind wir halt dabei, dass er im Zusammenhang mit einem Erdbeben von einer fallenden Mauer lebendig begraben wurde und da seinen eigenen Tod miterleben musste. Also nicht zack, mausetot, sondern quasi sein eigenes Absterben erlebte. Und wenn wir jetzt noch den Aufzug dazu nehmen, ich bin jetzt also am Konstruieren, dann rutscht das immer tiefer und rutscht immer tiefer und rutscht immer tiefer.
Ich verstehe, ja.
Und sobald er jetzt in einem geschlossenen Raum ist, der immer tiefer rutscht, dann schaltet sich das ein und dann kriegt er auf einmal grundlose Panik.
Okay.
Kann er keine Aufzüge fahren. Und mit anderen Worten, aus diesem ganz naheliegenden, aus dieser ganz naheliegenden Beschwerde, ich kann keine Aufzüge fahren, ich finde keine Freundin, immer werde ich gemobbt, alle sind so ekelhaft zu mir und sonst was, entwickelt sich dann eine Ursächlichkeit, wir nennen es ein Urerlebnis, weil mit diesem Urerlebnis wurde das Programm geschrieben, aufgrund dessen sich diese Dinge dann immer wieder einschalten. Und wenn man dieses Urerlebnis neutralisiert hat, im Sinne von voll angeschaut hat, bis man mit einem heiteren Lächeln darüber reden kann, dann ist die Sache ausgestanden. Mhm. Und emotional gesprochen bedeutet es, jemand kommt aus einer, in der Sitzung entsteht dann natürlich ein Nacherleben von Panik und Schrecken und Schweiß und Schwitzen und Schnaufen und Strampeln und sonst was. Das kann sehr dramatisch gehen, bis er dann hinterher da sitzt, Joko, bin ich halt mal verschütt gegangen, oder?
Ja,
und muss grinsen.
Okay.
Mit anderen Worten, er geht emotional in die Stufe der Heiterkeit und dann macht es ihm nichts mehr aus.
Ich verstehe. Du hast ja im Jahr 2000 schon dein erstes Buch zu dieser Methode geschrieben, Mindwalking, unbelastet in die Zukunft. Hat sich das seitdem weiterentwickelt, die Methode? War das das Grundgerüst damals, das du hattest? Und daraufhin gibt es dann einen Progress, also so einen Fortschritt in dieser Methodik? Oder war deine Grundkonzeption schon so weit, dass du sagst, ja da ist das die Basis? Ja.
Also die Grundkonzeption war da, als ich damit anfing, 85. Und mit zunehmender Erfahrung findet man natürlich schnellere Wege oder umgeht Umwege. Aber von der Grundkonzeption her ist es im Vergleich, ich sagte das am Telefon, es ist ein Vorkriegs-VW im Vergleich zum heutigen Golf. Es ist dasselbe Auto. Mhm. Ja, Verbrennungsmotor, vier Räder, Kupplung, Bremse und so weiter und so weiter.
Man nur kommt von kann A nach B. Ja.
Genau. Ja, man kann mit dem Golf natürlich ganz andere Sachen machen, weil man auch ganz andere Straßen hat, davon abgesehen. Aber es ist letztlich dasselbe Auto. Mhm. Wohingegen, wenn man jetzt ein anderes Autotyp hat, also von mir aus Hybrid oder Elektro oder Wasserstoffantrieb, das wäre eine völlig andere Geschichte. Und insofern ist Mindwalking sich da treu geblieben. Von der Methodik her.
Du hast in einem deiner Videos, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Text war, ich habe es irgendwo von dir aufgeschnappt, hast du gesprochen, dass diese Methode hilft, dass wir mehr geistige Wachheit bekommen und mehr Selbstbestimmtheit. Vielleicht kannst du mir helfen, diesen Begriff Selbstbestimmtheit ein bisschen besser zu durchdringen. Was meinst du damit und wie kannst du deine Kunden da an diesem Moment hinführen?
Um in dem Beispiel eben zu bleiben, wenn du in einem Aufzug fährst oder schon gar nicht mehr fahren willst, sondern lieber 6 Stockwerke zu Fuß darunter gehst, dann bist du nicht mehr frei, sondern du versuchst einem Zwang auszuweichen, einer Belastung auszuweichen. Umgekehrt ist der nicht mehr frei, der jetzt zwanghaft irgendwas sammelt oder zwanghaft immer wieder bestimmte Orte oder aufsucht oder bestimmten Hobbys nachgehen, die einen Haufen Geld kosten, der das zu viel frisst und auch noch das Falsche. Ja, das sind ja alles Zwänge. Mhm. Das ist ja eine Unfreiheit. Und mit Selbstbestimmtheit meine ich, dass ich einen optimalen Weg für mich wählen kann, jetzt optimal im ethischen Sinne, dass ich das tue, worin meine Bestimmung liegt, ohne jemanden anderen auf die Füße zu treten. Das wäre im ethischen Sinne eine Selbstbestimmtheit. Schau, wenn ich zu dir sage, trink nur mal einen Schluck Wasser und dann greifst du zu dem Glas und trinkst einen Schluck Wasser. Das ist eine selbstbestimmte Aktion. Wenn ich zu dir sage, trink einen Schluck Wasser und du sagst, wer weiß, was da drin ist. Ich habe ja mal gerade weggeguckt. Vielleicht, Kramer, hast du da was reingetan. Ja? Dann wirkt das zwar selbstbestimmt in dem Sinn, dass du da sehr vorsichtig bist. Nur, wenn das ein bisschen häufiger vorkommt, dann denkt man sich, der Typ ist irgendwie gestört. Mhm. Ja, er hat eine buchstäbliche Gestörtheit, weil irgendeine Warnung aus dem Hinterstübchen kommt und sagt, pass auf, du könntest vergiftet werden. Ja? Also bist du nicht mehr frei, zu einem Glas zu greifen, sondern es kommt eine Störung. Nur, dass dir das nicht bewusst ist, das ist ja das Fiese daran. Mhm. Diese Warnungen aus dem Hinterstübchen bekommt man nicht bewusst mit. Der Mann, der im Aufzug in Panik gerät, weiß ja nicht, dass er in einem vergangenen Leben mal Opfer eines Erdrutsches war. Weiß man nicht. Mhm. Also kommt es von hinten rum. Also ist man nicht frei und kann nicht aus sich heraus bestimmen, was man gerne möchte. Daran hängt die Achtsamkeit, von der du eben gesprochen hast. Mhm. Wenn ich also lerne, und darin besteht das eigentliche Mindwalking-Training, wenn ich lerne, auf diese Impulse zu achten und zu gucken, wo kommt denn das her, wo kommt das her, wo kommt das her, steigt meine geistige Wachheit sowohl für Erinnerungseindrücke wie auch für telepathische Impulse. Mhm. Und mit dieser Wachheit kann ich mich selbst unbelastet halten und dadurch eben in eine selbstbestimmte Zukunft rutschen, statt irgendwie in eine von mir nicht gewählte Zukunft hineingeboxt zu werden.
Also man wird weniger zum Spielball von Kräften um einen herum, sondern eher, also man wird vom Darsteller zum Regisseur in seinem eigenen Film.
So oder man wird zum kompetenten Mitspieler und nicht zur Spielfigur.
Okay, so könnte man es auch sehen. Ja.
Weil wir beide sitzen jetzt hier, weil wir das wollen. Und wir haben eine Kooperation, wir spielen ein Spiel. Also wir sind beide Mitspieler in einem Spiel. Mhm. Ja. Keiner von uns beiden ist die Spielfigur des anderen. Und diese Form von Kooperation wäre ja sehr ersprießlich, wenn sie allgemein durchgeführt wird.
Ich verstehe. Ich habe jetzt ein paar Gedanken. Ich hoffe, die kriege ich jetzt in eine Frage rein, weil mich dieses Thema schon seit Tagen jetzt wirklich fasziniert. Zum einen ist es, was ich erwähnen sollte, ist, dass also das auch so eine Art Open-Source-Arbeit ist. Du bist jetzt zwar der Initiator und bist derjenige mit der meisten Sitzungserfahrung auch, der diese Methode entwickelt hat, aber es gibt ein ganzes Netzwerk von anderen Kollegen und Therapeuten, die diese Arbeit auch machen, die das Ganze natürlich dann immer wieder verfeinern. Also sprich, die den Golf noch golfiger machen, weißt du, was ich meine? Also es ist der Käfer gewesen von damals schon, aber jetzt ist es dieses tolle Auto und es gibt Menschen, die mit dir zusammen diese Methode entwickeln. Und das wollte ich jetzt nur noch mal dazu sagen. Der Gedanke, den ich im Kopf habe, ist aber, ihr geht ja da auch in wirklich Bereiche rein, die für naturwissenschaftlich geprägte Menschen schwer nachvollziehbar sind. Du sprichst von anderen Leben, von Prägungen, von früher, von Familienseelen und Anhaftungen und was es da alles auch gibt. Und das ist natürlich zum einen dieser Gedanke, wie kann man Menschen mit dieser Thematik, die da eher ein bisschen ablehnend sind, wie kann man die dafür gewinnen, dass man also auch Reisen aufmacht in die andere Welt? Das war mal die eine Frage. Bleib mal mit der Frage. Wenn Leute jetzt zum Beispiel die Frau sagt, Mensch, du musst jetzt unbedingt da hingehen, der ist gut und ich habe da selber gute Erfahrungen gemacht und er ist so ein 120 Kilo Bayer, der an seinem Schnitzel festhängt und wirklich nichts an anderen Sachen möchte, wie es im Leben ist. Wie kannst du so einen grundauf soliden Menschen dazu bringen, in sein anderes Leben zu gucken oder sich aufzumachen für so geistige Aspekte? Musst du den knacken zuerst mit so einem Erlebnis oder musst du ihm besonders füttern? Oder wie gehst du davor, wenn einer so da sitzt? So, glaube ich nicht. So.
Das gibt's nicht. Weil so jemand würde nicht kommen. Ich kann nur mit jemandem arbeiten, der will.
Okay, alles klar. Also die Menschen, Frau sagt, die kommen, haben schon das Bedürfnis.
Wenn die Frau dazu sagt, du musst, dann ist schon vorbei.
Dann geht es nicht, ja.
Also er muss von sich aus eine Not haben oder eine Neugier. Sitzungen werden gemacht aus Neugier. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wieso interessiere ich mich so wahnsinnig für Eichhörnchen? Ja, das tut ja alles nicht weh. Oder?
Das ist ein nettes Beispiel.
Naja, es gibt ja Faszinationen mit unbegreiflichen Dingen. Da fragt man sich, wieso mache ich dauernd Urlaube in Kanada und Südamerika, um Eichhörnchen?
Du hast ja in tausenden Sitzungen auch tausende filmen, verschiedene Geschichten gehört. Ich kann es mir gut vorstellen.
Das ist die Sitzung aus Neugier und dann gibt es die Sitzung aus Not, nämlich ich kann nicht, wie ich will, ich schaffe das nicht, ich bin immer total energetisch schlapp, mich mag keiner und so weiter. Das ist die Sitzung aus Not. Und diese gefühlte Situation, diese Situation muss so stark gefühlt werden, dass sie eine ändern will. Und mit der, mit dem Wunsch, mit dem Änderungswunsch kommt er und dann machen wir als erstes mal ein Eingangsgespräch, um zu sondieren, um was es überhaupt geht. Denn viele Leute sehen halt nur vordergründig ja, irgendwie mag mich keiner. Also es ist sehr diffus. Ja. Und dann sagt man, nennen wir doch mal ein paar Situationen und wie ist das denn so und überhaupt, wie war denn die Schulzeit und wie war die Kindheit? Ich will so langsam mal erfahren, wer da vor mir sitzt. Und es dauert vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, auch mal zwei Stunden, dieses Vorgespräch, bis jemand sich in seiner gesamten Lebenssituation dargestellt hat. Und dann fällt vielleicht für einen Spruch so ein Spruch wie, egal was ich anpacke, das wird nichts. Mhm. Und dann merkt man eben, sprach er aus der Ecke heraus, aus der er das Leben anpackt. Egal, was ich anpacke, das wird nichts. Mhm. Nun muss man ganz, ganz klar als stabilen Ausgangspunkt nehmen, Verhalten ist gelernt. Also negatives Verhalten ist gelerntes Verhalten. Wir sind nicht... Es gibt keine bösen Menschen, es gibt keine negativen Menschen, es gibt nur verbogene Menschen. Mhm. Oder Geister, oder Engel, oder Dämonen. Ja? Mit anderen Worten, wir sind alle unterwegs für das Gute und dann haben wir einen übergezogen gekriegt und dann wurden wir vorsichtig und dann sind wir in die falschen Hände geraten und wurden für was Fieses abgerichtet und dann sind wir am Ende nur noch Automaten oder Roboter und tun ganz fürchterlich böse Dinge. Mhm. Aber das sind negative Prägungserlebnisse mit sehr viel Gewalt. Mhm. Indem ich also herausfinde, wie jemand zu diesem Negativprogramm kommt, hangele ich mich vor zu dem Urerlebnis und zu jenem Erlebnis, was diesen Stempel ihm gesetzt hat. Mhm. Und das ist immer eine Überwältigung. Das ist immer eine Vernichtung. Da geht es nicht mit Kleinigkeiten. Mhm. Mhm. Wir geraten in unseren Sitzungen an extreme Situationen von Gewalt und Vernichtung. Und deswegen muss der Sitzungsleiter sehr viel Standvermögen haben und muss bei sich selber schon enorm viel geräumt haben, damit er nicht zumacht, mhm. wenn der Sitzungspartner mit Geschichten ankommt, die dem normalen Menschen das Gruseln bringen würden, das darf nicht geschehen. Denn die ganze Technik beruht auf kommen lassen. Mhm. Kommen lassen. Und indem ich das, was du mir anbietest, kommen lasse, kommt von hinten zu dir noch mehr. Das heißt, wir heben die Verdrängung auf. Mhm. Du willst es nicht sehen, dass du mal im Zweiten Weltkrieg von einem Panzer überrollt wurde. Oder transgenerational. Also der Großvater wurde von einem Panzer überrollt, der Enkel hat das Bild mhm. vom Großvater.
Da gibt es also Verknüpfungen.
Da gibt es Verknüpfungen. Also dieses Energiepaket, was der Großvater, ich nenne jetzt ein reales Beispiel, Großvater wird im Krieg vom Panzer überfahren. Großmutter wacht nachts auf und denkt, es ist was passiert. Mhm. Kriegt das Bild ab. Und ist schwanger mit dem, ist in dem Fall wäre es ja der, ist ja auch egal, ist schwanger mit ihrer Tochter und deren Sohn wiederum
kriegt dann
hat unerklärliche Ängste vor ratternden Maschinen, rennt schreiend weg, wenn er einen Traktor sieht, jede mhm. Form von großer, diese Teermaschinen auf der Autobahn, flippt er aus, möchte aus dem Auto springen. Also alles, was mhm. an diesen Panzerunfall erinnert, macht dieses kleine Kind verrückt. Jetzt ist dieses kleine Kind mittlerweile 25 Jahre alt, kommen wir in die Sitzung, was macht ihn verrückt und dann kommt das Panzerbild und dann denkt er zunächst mal, er sieht ja diesen heranrollenden Panzer und er liegt hier im Dreck und kann nicht mehr weg und der Panzer kommt da. Und das sieht er ja aus seiner Perspektive. Also glaubt er zunächst mal, es sei sein vergangenes Leben.
Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es...
Bis er dann so langsam sieht und erkennt und spürt, das bin ich. Ja. Und das muss mein Opa gewesen sein. Dann gibt es Familienrecherche hinterher und siehe da, der Opa ist da und da in Russland. Jedenfalls... Indem dieser Enkel jetzt diesen Einfluss wegdrängt, dieses grauenhaften Bildes, genauso wie der Opa selbst ja mhm, das nicht haben wollte, ja, bleibt das zugemauert und der Druck bleibt bestehen. Ja. Wenn ich jetzt so einen kleinen Sichtschlitz mache, ja, und lass was durch. Und das kommt dann zu dir und du sagst, ich sehe feuchte Erde. Aha, feuchte Erde. Was siehst du denn noch? Es rattert was. Ja, also es kommt dann immer so schubweise. Und dann sage ich, aha, was rattert denn da? Indem ich das also alles annehme, mache ich dir Mut, noch mehr durchzulassen und diese Verdrängungsmauer langsam runterzufahren, bis wir die ganze Story haben. So funktioniert das. Es ist also im Aikido-Sinne oder im Paracelsus-Sinne ein Annehmen statt ein Wegschieben, ein Mitgehen statt ein Dagegengehen.
Ich bin jetzt ein Mensch, der bei solchen Sachen natürlich total offen ist und trotzdem spüre ich, wenn du Engel, Dämonen, Schöpferkräfte und sowas sagst, immer noch diesen kleinen Kobold von der Schulmedizin oder von der Naturwissenschaft im Hinterkopf, der dann die ganze Zeit sagt so, das ist ja alles irgendwie nicht greifbar, das ist nicht manifest, da kann man nicht irgendwie damit anfangen. Wie kannst du Menschen, die wirklich so naturwissenschaftlich geprägt sind, da die Scheu nehmen und sie dann auch auf transgenerationale Themen bringen, dass da also wirklich auch die Bereitschaft da ist, solche eigenen Wege zu gehen?
Also ich kann,
weil wir werden ja geprägt durch unsere Gesellschaft, dass das alles nicht existiert, mehr oder weniger. Aber du arbeitest seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten schon mit dieser Methode, auch erfolgreich. Wie kannst du Menschen die aufmachen für diese Gedanken, für diese ganzen Felder?
Muss ich nicht, Robert. Die sind ja bereit dafür, sie möchten ja etwas loswerden. Sie möchten etwas erkunden.
Und dann sind sie auch bereit, über den eigenen Schatten zu springen, oder?
Ja. Dieser Punkt kommt von selbst. Ich nenne dir jetzt ein reales Beispiel. Ich hatte einen Arzt, der sich selbst als einen 150-prozentigen Naturwissenschaftler bezeichnete und der auch von meiner Arbeit weiter nichts wusste, weil er hatte von meinen Büchern nichts gelesen. Und kam auf Empfehlung, weil er hatte einen Unfall gehabt, der nie heilte, der nie ausheilte und dachte sich halt, das ist psychosomatisch, also kam er zu mir. Und dann haben wir sämtliche Ereignisse in Kindheit und Jugend abgegrast, die in irgendeinem Zusammenhang mit diesem nicht heilenden, Knochenbruch zu tun haben könnten. Und dann war das abgegrast. Aber er hat noch keine Erkenntnis, keine Helligkeit, keinen Durchbruch gehabt, was ihm auch klar war. Und dann sagt er, ja, war das jetzt alles? Sag ich, nee. Ist da vielleicht noch was, was sozusagen scheinbar nichts damit zu tun hat? Und dann schoss ein Schauder durch ihn durch und eine riesige Angst packte ihn. Und dann sagte er, das habe ich jetzt nicht erfunden. Und dann sagte ich, ja, und was ging denn damit einher? Und dann waren wir bei einer Story von 1650, wo irgendjemand im Verlies und gefoltert und sonst was, ganz grauenhaft. Ja. Und als er dann da eintauchte, das ist ja auch das Schöne bei Mindwalking, man ist ja nicht hypnotisiert, ja, sondern man ist ja ganz wach, dann ist er auf einmal ich sehe dieses Verlies und da ist jemand mit irgend so einem Knochenbrechgerät, was der Doppel, und dann guckt er hoch und sagt, als strikter Naturwissenschaftler darf ich das nicht sagen. Und ging dann wieder rein und dann haben wir, und das dauert ja viele Stunden, es ist nicht wichtig, für den Erfolg der Arbeit, dass man an Engel oder Dämonen oder Raumschiffe oder fremde Planeten oder vergangene Leben oder angehängte Mentalklöpse von anderen Leuten glaubt. Das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass du es erlebst. Und während du es erlebst, schießen Emotionen und körperliche Empfindungen und Schmerzen durch die Tür, von denen du ganz genau weißt, dass du die nicht erfindest. Selbst wenn du dir vormachen könntest, dass du vielleicht die Bilder dir ausdenkst. Aber die Emotionen und Schmerzen, die denkst du dir nicht aus. Okay. Das heißt, die Sache hat eine Realität eigener Art. Und was der Mindwalking-Trainer in solchen Fällen, wenn da einer anfängt zu zweifeln, dann sagt es einfach, pass mal auf, real ist, dass du gerade das Bild, irgendein Bild von Ägypten siehst oder von Mayas, wo einem das Herz rausgerissen wird. Und es ist völlig wurscht, ob das so war oder nicht so war. Entscheidend ist, dass dieses Bild im Zusammenhang steht mit deinem Herzproblem. Mhm. Wir kommen über deine Herzprobleme an dieses Bild. Mhm. Es geht nicht darum, ob dieses Bild die Fotografie eines wahren Erlebnisses ist. Zunächst mal ist die Realität des Bildes unzweifelhaft. Mhm. Und indem wir dieses Bild abräumen, dieses Erlebnispaket, entsteht Erleichterung. Und dann kann jemand wieder lachen und jemand hat keine Panik mehr, keine Herzschmerzen mehr, keine sonst was mehr. Es sei gesagt, wir heilen nicht, das ist nicht der Sinn der Sache, aber manchmal kommt es halt zu somatischen Verbesserungen sozusagen als angenehme Nebenwirkung.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann räumst du den Müll beiseite, der den Menschen im Weg liegt, um ein eigenes, erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben zu führen. Ja. Mehr oder weniger dein Buch von 2006, Lebenserfolg, Vision und Organisation, hat das ja auch mit aufgenommen, so nach dem Motto, jetzt pack's endlich an, du hast einen Weg vor dir, den du gehen kannst, geh jetzt endlich mal um das Ding rum, was dir ständig im Weg liegt.
Ja? Nee, eher jetzt, wo du es weggeräumt hast, jetzt, wo du die Kette nicht mehr mit dem
Eisenkugel
am Bein hast, jetzt stehst du erstmal da und denkst, was mache ich mit meinem Talent? Und jetzt ist es an der Zeit, Visionen auszudenken, das Leben zu organisieren oder eine Sitzung zu machen.
Ah, ja.
Wo komme ich eigentlich her? Wofür bin ich eigentlich unterwegs? Weil solange du die Eisenkugel am Bein hast, denkst du nicht über deine eigene Bestimmung nach. Da willst du nur weg von der Eisenkugel.
Stimmt.
Ja, aber wenn die weg ist, dann ist die Frage ja,
das Potenzial, das man plötzlich entdeckt.
Richtig. Ja, und dann in den nächsten Sitzungen oder in der nächsten Sitzung wird das dann klar und dann kann man das Leben organisieren. Das heißt, aus einer Negativität, also emotional gesprochen, aus einer miesen Emotionsstufe wird dann eine positive, freudvolle Emotionsstufe, mit der man eben freudvoll in die Zukunft schauen kann.
Okay. Das kann ich nachvollziehen. Jetzt versuche ich gerade die Brücke zu finden zu deinem aktuellen Buch. Der Osiris Verlag hat es Gott sei Dank letztes Jahr neu aufgelegt oder in neue Form gebracht, und zwar Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Wie finde ich jetzt da die Brücke von dieser Lebensorganisationsplanungshilfe von dem zweiten Buch von dir zu diesem Buch? Kannst du uns da eine Brücke bauen, irgendwie, wie es zu diesem Werk gekommen ist?
Ja.
Weil der Titel ist ja im ersten Moment denkt man immer so, oh Gott, das ist fast die Beschreibung von meinem eigenen Sternzeichen, ich bin Fische. Mhm. Und das ist eigentlich auch immer so, entweder ganz weit oben oder tief im Keller unten, so zwischen diesen beiden Polen spielt sich das Leben von einem Fischegeborenen ab. Wie kann man das auf alle anwenden?
Wir haben im Deutschen viele Worte für Emotionen, mehr als in anderen Sprachen. Also die Engländer haben nicht so viele Worte, die Dänen noch weniger. Ich weiß, dass wenn ich Seminare gebe, dann kann man das nicht eins zu eins übersetzen. Wir haben Hass, Grimm, Zorn, Ärger, Wut, Apathie, Schrecken. Also wir haben so viele Wörter für Emotionen und die beschreiben alle unterschiedliche Positionen auf einer emotionalen Kellertreppe, die eben von Himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt geht.
Also nicht nur im Negativen, sondern auch im Positiven haben wir viel mehr emotionale Beschreibungen.
Wir haben eine positive Urlaubslangweile, wir haben eine nicht so positive Urlaubsgenervtheit. Wir haben ein Interesse am Urlaubsort gehabt. Wir waren zuvor begeistert, überhaupt jetzt endlich mal einen Urlaub fahren. So, das sind ja auch emotionale Stufen. Mhm. Und ich muss es ist nützlich, also als Sitzungsleiter sowieso muss ich in der Lage sein, zu sehen, wo mein Sitzungspartner emotional steht. Aber jeder, der Menschen führt, muss diese Menschen erspüren und ihnen helfen auf ihrem Weg. Das wird meistens intuitiv gemacht. Aber wenn man die, nennen wir es mal, Charakteristika und Besonderheiten von Emotionen kennt, dann ist dieses Einstimmen viel leichter. Und eins darf man nie außer Acht lassen. Es gibt keinen Kommunikationsakt ohne Emotion. Es gibt keine emotionale Neutralität. Emotion bedeutet entweder aufnehmen, das ist die Willkommen heißen, das ist die positive Emotion. Dann ist es das sich abgrenzen, damit baue ich bereits eine Mauer. Und wenn du jetzt weiter insistierst, dann haue ich ab. Das sind drei emotionale Zonen und in denen gibt es dann ganz viele Abgliederungen, das beschreibe ich in meinem Buch. Aber wenn du allein schon abschmeckst, nimmt mich jemand an, lehnt er mich ab oder zieht er sich zurück, bist du ja bereits auf eine ganz andere Weise bei ihm und kannst ihn kommunikationstechnisch ganz anders behandeln, als wenn du das nicht merkst. Das heißt, Führung von Menschen, ob das jetzt eine Kindergärtnerin ist oder Mutter und Vater beim Kind oder Mutter und Vater miteinander oder in der Firma oder so, indem ich führen will, muss ich kommunizieren. Indem ich kommuniziere, bewirke ich emotionale Reaktionen. Die kriege ich wiederum nur durch mehr Kommunikation in den Griff, durch die entsprechende Einstimmung. Und dieses Spiel wird beschrieben in dem Buch Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Wie es überhaupt dazu kommt, dass einer emotional im Keller sitzt, liegt daran, dass er geboren wird, wenn man mal von der Möglichkeit oder Tatsächlichkeit vergangener Leben ausgeht. Er wird ja geboren mit einer emotionalen Hypothek. Er kommt ja nicht als
als leeres Konto, sondern
als leeres Konto, vielen Dank, ja. Sondern er kommt ja bereits beschrieben an. Und das mag alles schlummern und er mag das sonnigste Kindchen aller Zeiten sein für die ersten 18, 12 Monate. Nur geschieht dann eine Einschaltung nach der anderen durch äußere Umstände, ja. Zum Beispiel ist eine etwas beleibte Tante etwas sehr aufdringlich beim Verfütteln von Schokolade oder Spinat oder sowas. Und damit wird eine Zwangssituation wachgerufen, die aus einer früheren Zeit stammt. Und auf einmal gibt es eine Reaktion und dann schalten sich mit der Zeit immer mehr Muster drauf, die in dieser unbeleckten Babyphase noch nicht zu erkennen waren. Das heißt, es wird immer mehr geweckt. Außerdem hat man gravierende Verlusterlebnisse im Laufe der Pubertät und später. Mit anderen Worten, selbst wenn man nichts Dramatisches erlebt, wie unsere Migranten in ihren Kriegsländern zurzeit erdulden müssen, selbst wenn man das nicht selbst erlebt hat, wird es wachgerufen aus vergangenen Zeiten oder angeheftetes Material aus dem Familienkreis, also Opa im Krieg und so weiter, wird wachgerufen. Mit anderen Worten, selbst wenn man gar nichts besonders Schlimmes erlebt, wird das Bündel immer größer und dadurch fällt man stufenweise auf der emotionalen Leiter runter und wird von einem zunächst mal fröhlichen Menschen zu einem etwas genervten Menschen und dann wird man öfters mal wütend und dann explodiert man öfters mal vor Ärger und dann wird man so langsam vor sich hin grollend und brummelt und irgendwann wird man dann apathisch und hat auf nichts mehr Lust. Und so sinkt im Laufe der Lebensjahrzehnte das emotionale Niveau bei vielen Menschen. Und das drückt sich dann in entsprechenden Sätzen aus wie, da muss man halt durch, kannst du eh nichts dran machen, man darf nicht zu viel verlangen.
Ich verstehe.
Okay. Da kommt so eine Lebensapathie raus, wo man merkt, da ist...
Obwohl es eigentlich so einfach wäre, wenn man versteht, um was es geht. Ja. Was mich interessiert, ist wirklich, wenn ihr... Ja, Rückführung ist es nicht wirklich. Also das ist halt der Begriff, den man kennt, wenn man in andere Leben schaut, dass man rückgeführt wird. Ihr macht das ja alles ohne Hypnose. Wie funktioniert das dann? Weil ich kenne das nur, dass dann der Mensch eben dann in eine Art Dämmerzustand kommt in der Hypnose und dann, wenn das normale Ich ausgeschaltet wird, der Verstand nicht mehr da ist und die ganzen Blockaden, die das verhindern, dass man zurückschaut, wenn die weg sind, dann... Aber ihr macht das ja bei vollem Bewusstsein. Wie kannst du dir das erklären, dass das dann funktioniert, dass die Bilder trotzdem kommen?
Nun ja, du hast ja eine Wohnung, ja, in der du wohnst. Diese Wohnung hat eine Haustür, ja.
Im Regelfall, ja.
Deine Wohnung hat eine Haustür.
Gott sei Dank.
Ja, und diese Haustür hat eine Fußmatte?
Ja.
Ja, und eine Türklinke. Du baust jetzt ein Bild auf, merkst du
es? Ja, ich hab's. Ja.
Und während du das Bild aufbaust, können wir weiterreden. Ich brauche dazu keine Hypnose. Das ist alles.
Also man schafft Gedankenräume und die ermöglichen dann Zugang zu Wissen, das eigentlich versteckt lag auf der Festplatte. Ja.
Das Wissen ist das Entscheidende. Du weißt, du hast eine Tür, aber das ist in dem Moment gar nicht da. Und wenn ich jetzt sage, hast du eine Haustür, wird dein Wissen konsultiert, du fängst an, Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Mhm. Und aus dieser Kombination von Konzept, also reines Wissen, und Aufmerksamkeitsenergie entsteht das Bild einer Tür. Mhm. Ja. Und
das kann ich noch nachvollziehen.
Das verschwindet in dem Moment, wo du an was anderes denkst. Das heißt, wenn du es nicht wüsstest, könnte kein Bild entstehen. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Weil du letztlich weißt, wer du bist, aus welchen Urzeiten oder Ur-Universen du stammst. Wenn du das nicht wüsstest, könntest du es nicht bildhaft vor dir aufbauen und mir erzählen. Aber dazu braucht man keine Hypnose, sondern nur dein Interesse.
Ja. Ich versuche nur die Brücke zu finden zwischen dem Bild, das ich aufbaue jetzt mit der Tür und der Klingel und dem Folterkeller von 1650, wo das dann plötzlich aufpoppt, dieses Bild. Ja,
ja, weil der das also, weiß.
Es ist im Unterbewussten da, oder?
Ist ein Wissen, das in dem, das nicht bewusst konsultiert wird. Mhm. Du weißt doch, was 2 und 2 ist. Aber bevor ich die Frage stellte, war dieses Wissen nicht aktiv.
Ja, ja.
Aber jetzt, wo ich frage, was ist 2 und 2, wird das Wissen konsultiert.
Ja.
Ja, und du kannst dir sogar eine Schultafel vorstellen, wo 2 plus 2 draufsteht.
Okay,
ja. Das wäre aber dann eine Vorstellung.
Ja, ja.
Das heißt, natürlich kann ich zu dir sagen, sag mal, was hast du vor 250.000 Jahren gefrühstückt? Ja, am Dienstag. Ja.
Porridge.
eine völlig absurde Frage. Aber wenn du etwas suchst, was für dich eine, wenn du es fändest, eine Lebenswende darstellen würde, ja, wenn du das suchst, dann kommst du auf Geschehnisse, die eben zur damaligen Zeit lebenswendend waren.
Mhm.
Und die findest du dann, weil deine Not und dein Interesse so groß ist.
Mhm. Eine faszinierende Methode, ein faszinierendes Feld, das ich da gerade erst betrete. Wenn du jetzt so in die Zukunft hinausschaust oder wenn du unseren Zuschauern etwas mitgeben könntest, was würdest du denen mitgeben, was diese Methode für sie außer Persönlichkeitsentwicklung und Vergangenheitsbewältigung noch machen könnte? So, was ist für dich der nächste Schritt? Das schauen jetzt vielleicht ein paar 10.000, vielleicht 100.000, vielleicht noch mehr Menschen an im Laufe der Zeit, wenn das online ist alles. Was gibst du denen mit, die da so mit einem großen Fragezeichen stehen und so, wow, was kann ich erwarten von dieser Methode?
Frieden.
Frieden?
Zufriedenheit. Wenn ich weiß, wer ich bin und was ich will und es tue, bin ich glücklich.
Mhm.
Und ich strahle aus und ich nehme andere mit ins Boot. Und auf die Weise schaffe ich eine friedliche Umgebung.
Mhm.
In meinem mir möglichen Rahmen.
Also zu wissen, wo man ist, sozusagen in sich selbst und auch im Leben, wenn man angekommen ist, sozusagen.
Ja. Es gibt in meinem Emotionsbuch, Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, eine kleine Passage, die heißt, warum lächelt Buddha?
Aha.
Weil er nichts anhängen hat. Alles Getane ist getan.
Mhm,
Alles Erlebte ist bearbeitet. Alles, was sein wird, wird kommen.
Okay.
Diese Art von Frieden ist möglich.
Das finde ich ein tolles Schlussbild, ja? So den Frieden zu finden in der Welt und in sich selber.
Ja. Das hat eine ganz, ganz starke ich möchte mal sagen, religiöse Komponente, weil es geht nicht um Persönlichkeit, es geht um Einbettung in etwas viel Größeres, als man selbst ist.
Mhm.
Und der Friede ist nicht eine persönliche kleine Pflanze, die man täglich gießen muss, sondern man ist sozusagen als Pflanze in einem riesigen Wald. Und wenn man diesen Wald spürt, dann kann einem nichts geschehen.
Mhm. Und ich danke dir sehr für diese Gedanken. Das ist ein ganz tolles Bild, was ich jetzt da mitnehme. Ich wünsche mir, dass viele Menschen in Kontakt damit kommen und diesen einen Frieden in sich finden, diese Pflanze, die da wächst und in dem Wald dann weiter gedeiht. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja.
Danke dir für dieses sehr clevere Gespräch. Hat mir gut gefallen.
Dankeschön. Ich habe dir nur die Fragen rausgelockt. Also es war nicht, du bist derjenige, der das gemacht hat. Und tausend Dank nochmal. Ja. Und liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Und mir fällt da gerade eben noch ein altes Sprichwort, ein alter Spruch von meinem alten Fluglehrer ein, weil es auch darum geht, wo ist man im Leben? Und das heißt, wenn du weißt, wo du bist, kannst du sein, wo du willst. Und wenn du nicht weißt, wo du bist, musst du schauen, wo du bleibst. Und da könnt ihr jetzt mal drüber nachdenken. Ja? In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.